Ich glaube, was total wichtig ist, ist zu verstehen, dass alle Auseinandersetzungen über Klimapolitik eingebunden sind in ein wahnsinnig großes Unbehagen über soziale Ungleichheit und Vertrauensverlust in die Politik. Man wissen muss, dass es zwischen denen, die dafür sind, sozial-ökologische Politik zu machen, und denen, die dagegen sind, entschieden, die Schwankenden gibt und bei denen Ängste und Verunsicherung und eben dieser Vertrauensverlust eine riesige Rolle spielt. Und diese Dinge müssen wir ansprechen. Das machen wir als Linke nicht besonders gut, weder als Partei Die Linke noch als Gesellschaft Die Linke. Wenn wir das machen, glaube ich, haben wir Chancen.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinschaltet zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche schauen wir hier darauf, ob es für so etwas wie einen Ökosozialismus, also grünes Schrumpfen und soziale Sicherheit, ob es dafür eine Basis bei den Beschäftigten gibt. Denn genau das hat mein Gast, der Soziologe Thomas Göß, untersucht. Er hat Beschäftigte in der Autoindustrie, bei Amazon und in Krankenhäusern zu Klimakrise, Ungleichheit und dem Zustand unserer Demokratie befragt. Alles, um die Erfolgsaussichten eines grünen Sozialismus auszuloten. Gibt es also bei den Beschäftigten eine Basis für die sozial-ökologische Transformation? Und wenn ja, wie müssen Linke erfolgreich daran anknüpfen? Darüber spreche ich mit Thomas Göß hier im Dissens-Podcast. Ich bin euer Host Lukas Undreka, ich wünsche euch viel Spaß. Thomas, danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Danke. Hallo.
Ja, ist ja tatsächlich eine Weile her, dass wir das Gespräch anberaumt haben. Ich habe mal nachgeschaut, Thomas, noch im Februar, ne, habe ich dir eine Mail geschrieben. Und wir hatten echt Planungsschwierigkeiten, vor allem aufgrund unserer Kinder. Irgendwie immer hat irgendeine Wintererkältung reingefunkt. Jetzt sind wir aber zusammen, ich freue mich. Genau, wir wollen darüber sprechen, ob es für Ökosozialismus so etwas wie eine potenzielle Basis gibt. Du hast das nämlich, Thomas, empirisch untersucht, wie Beschäftigte in Autoindustrie, in Krankenhäusern und im Onlinehandel ticken, vor allem welche Einstellungen sie haben mit Blick auf die Krisen der Gegenwart und inwiefern es im Alltagsbewusstsein der Beschäftigten da auch Anknüpfungspunkte für eine ökosozialistische Politik gibt. Mal ganz kurz so für den Einstieg, wir wollen da natürlich auch noch detailliert drüber sprechen. Warum hast du die Studie gemacht? Was war da so dein Ausgangspunkt? Und wenn wir uns das Bewusstsein von Beschäftigten anschauen, hat da sowas wie ein grüner Sozialismus, hat das irgendwelche Erfolgsaussichten?
Ja, warum habe ich die Studie gemacht? Die habe ich gemacht einerseits aus wissenschaftlichen Gründen. Es gibt ja eine Debatte über Beschäftigtenbewusstsein, Mentalitäten. Das gab es lange nicht in der Soziologie oder in der Arbeitssoziologie. Ich arbeite ja in der Arbeits- und Industriesoziologie. Da gab es ein Revival, das ist so ein Grund. Und dann spielen natürlich politische Fragen eine große Rolle. In der Linken die Debatte einerseits darum, hängt man mit bestimmten Fragestellungen, Politikansätzen nicht die Arbeiter ab? Das spielt eine große Rolle. Und dann natürlich die Debatte letztlich darum, wie eine zeitgemäße Klassenpolitik aussehen müsste. So, das ist, glaube ich, der politische Hintergrund zugespitzt. Ja, also könnte man jetzt die verschiedenen Diskussionslinien nochmal aufmachen. Aber das ist der Hintergrund. Und ich bin ja auch in der Bernino Wissenschaft, vielleicht bin ja auch in der Partei Die Linke aktiv und dann da natürlich die Debatten darüber. So, ich bin Landesvorstandsmitglied hier in Niedersachsen, aber auch hier im Kreisverband aktiv, und die Dinge, die ich mir wissenschaftlich durch den Kopf schiebe, die spielen politisch schon auch eine Rolle und umgekehrt. So, das ist der Entstehungskontext. Und hat der Ökosozialismus eine Basis? Da würde ich zwei unterschiedliche Antworten geben. Mhm. Also ich würde sagen, einmal gibt es ja die objektiven Verhältnisse. Jetzt könnte man über den Krisenzusammenhang, kapitalistischen Krisenzusammenhang reden, in dem wir gerade leben. Also es gibt ja diese Diagnose der Vielfachkrisen, politische, ökonomische, ökologische Krise. Ich finde das alles ganz, ganz richtig. Wird daraus zwei Sachen ableiten. Nämlich erstens, das Thema bleibt uns natürlich, weil im Moment es eher aussieht, als würden wir auf eine Klimakatastrophe zu steuern. Und das heißt ja auch, dass bestimmte Einschläge hier im kapitalistischen nordeuropäischen Zentrum näher kommen werden. Also Wetterveränderungen, aber auch die Folgen von Veränderungen des Klimas woanders, also Teuerung von Lebensmitteln und so weiter. Das heißt, es wird ja einfach auch die politischen Auseinandersetzungen viel stärker prägen. Und man kriegt das ja immer mit, wenn irgendwo mal ein Hochwasser ist oder so, ne, hier in Deutschland, wie schnell das auch geht. Deshalb glaube ich gar nicht, dass auch die vielleicht pessimistisch machenden Umfragen zu Wahlen und so weiter, dass die den Anlass geben, Kopf in den Sand zu stellen. Mhm. Dann ist es aber natürlich so, dass es ja auch etwas gibt in der herrschenden Krisenpolitik, was eigentlich einer sozialistischen Perspektive entgegenkommt. Ich bin jetzt aber nicht blauäugig. Nämlich, dass es ja einen zunehmenden Staatsinterventionismus brauchen wird, um mit den Dingen umzugehen, die passieren, zumindest in der Katastrophenpolitik, also die Küstenlandschaften umbauen, Deichsysteme. All das wird ja viel Geld kosten und darüber laufen ja auch die Auseinandersetzungen jetzt. Und ich würde sagen, dieser Staatsinterventionismus, der bietet zumindest einen Ansatzpunkt zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir mehr demokratische Kontrolle, Planung und solche Geschichten. Ich halte aber auch natürlich für möglich, dass genau das Gegenteil passiert. Also eine Barbarisierung der Politik. Also das meinte ich mit, ich bin nicht überhaupt nicht blauäugig. Also ich halte da mehrere Entwicklungspfade für möglich. Und allgemein gesprochen, jetzt mit Blick auf das politische Bewusstsein, würde ich sagen, man kann natürlich sagen, bei einer Wahl, wo die einzige Partei, die eine ökosozialistische Perspektive im Ansatz versucht auszubuchstabieren, nur im Ansatz, also meine, bei 2,8 oder 2,7% landet, ist eine Katastrophe. Und es stimmt auch. Hm. Gleichzeitig ist aber so, und das deckt sich auch mit meinem Eindruck aus meinen wissenschaftlichen Studien jetzt, also der Kollege Dennis Eversberg, das ist, glaube ich, jetzt Professor in Frankfurt geworden, der hat quantitative Daten ausgewertet und kommt dann so dazu, also repräsentative Daten. Ich habe ja qualitative Daten, das sind repräsentative Daten. Und er kommt dann so zu der Einschätzung, es gibt im Prinzip ein Drittel der Bevölkerung, das ist offen für eine ökosoziale, vielleicht auch etwas radikalere Perspektive der Veränderung. Es gibt ein Viertel, das ist entschieden dagegen. Und dann gibt es einen großen Teil, der schwankt einfach dazwischen, der sagt, ja, muss ich was ändern, aber also wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, am besten nicht bei mir. So. Und jetzt könnte man in die qualitativen Interviews gehen, die ich gemacht habe.
Das wollen wir nachher auch noch detailliert machen, aber paint mal the big picture kurz, ja.
Da findet sich schon auch einiges und ich würde sagen, ja, ich habe 40 Interviews gemacht und dann rekonstruiere ich sogenannte Deutungsmuster und da würde ich schon sagen, gibt es auch so ein Drittel der Leute, die würde ich eher so einem veränderungsbereiten Spektrum zuordnen und eben einen großen Teil, der verunsichert ist, verängstigt ist, besorgt ist und da glaube ich, da muss man ran mit der eigenen Politik so, ja, und deshalb bin ich auch gar nicht so pessimistisch, wie man sein könnte, wenn man auf die jetzige politische Situation schaut. Ich glaube, am Ende hat sehr viel damit zu tun, wie die Linke Politik macht. Und ich glaube, wir machen sehr viel falsch. Und damit meine ich gar nicht nur meine Partei, sondern die gesellschaftliche Linke insgesamt. Ohne, dass ich jetzt missverstanden werden möchte. Ja, ich bin nicht der Oberlehrer und ich bin auch nicht der politische General, der eine Armee irgendwie so durch die Gegend dirigieren möchte. Aber ich glaube, wir können besser so. Und was da ist an Veränderungspotenzial, das drückt sich politisch gerade nicht aus, sondern drückt sich halt bei SPD und Grünen noch aus. Und da könnte man ja eigentlich sagen, okay, angesichts der katastrophalen Ampelpolitik sind ja ungefähr 30% der Leute, die immer noch in Umfragen sagen, die würden SPD und Grüne wählen, plus Linke, das ist ja eigentlich viel. Und ehrlich gesagt würde ich da fast so rangehen. Also es ist alles katastrophal, was passiert. Aber es ist nicht hoffnungslos, sondern es gibt meines Erachtens gute Anknüpfungspunkte im Bewusstsein der Leute. Hm.
Ja, da wollen wir gleich da auch noch drüber sprechen. Was sind da die Anknüpfungspunkte und wo liegen unausgeschöpfte Potenziale, sage ich mal, für die Partei Die Linke, der du angehörst, aber natürlich auch die gesellschaftspolitische Linke. Dazu würde ich ja auch zum Beispiel Teile der Klimabewegung zählen, wo ja auch vergangenen Jahren so ein Labour-Turn vollzogen wurde und die Hinwendung hin zu Beschäftigten zum Beispiel im ÖPNV, aber tatsächlich sehen wir es auch in Wolfsburg, ne, wie Klimaaktivisten versuchen, da mit Beschäftigten der Automobilindustrie ins Gespräch zu kommen, weil wenn man irgendwie einen Umbau der Industrie, der ja so nötig ist, aus Klimaschutzgründen schaffen will, dann geht das natürlich nur gemeinsam mit den Beschäftigten. Mhm. Aber weil du gerade nochmal über die politische Großwetterlage auch kurz eingangs gesprochen hast und dass du da gar nicht so pessimistisch bist, da würde ich doch kurz noch mit dir drüber sprechen, mit Blick auf, was müssen Linkspartei, Gewerkschaften und Klimabewegung verstehen, wenn sowas wie eine sozial-ökologische Transformation, die ihren Namen auch verdient am Ende, ja, wenn die erfolgreich sein soll, weil die Ausgangslage ist natürlich maximal beschissen. So. Also die Europawahlen haben so ein bisschen gezeigt, Öko und Links ist over. So. Mhm. Ja, wir haben einen Rechtsruck, einen massiven erlebt. vom Scheitern der Ampelpolitik, da profitiert hier in Deutschland die AfD. Die Gewerkschaften, wenn wir da anschauen, die verhalten sich sehr defensiv. Also da ist jetzt gerade so in Industriebereichen wie der Automobilindustrie geht es halt um ökologische Modernisierung, Arbeitsplätze retten, so, aber nicht um so eine weitergehende Idee davon, wie man den Umbau der Industrie vielleicht auch schafft und eben mit der ökologischen Maßgabe. Die Klimabewegung, da ist so zaghafte Ansätze der Verknüpfung so in so ökosozialen Allianzen mit ArbeiterInnen, mit Beschäftigten. Und ja, die Linkspartei, da geht es, glaube ich, ums Überleben gerade. Mhm. Also was denkst du jetzt mit Blick auf Beschäftigte und die Potenziale, die du da siehst, was müssen diese Player, sage ich mal, diese linken Player, was müssen die verstehen, wenn sowas wie so eine sozial-ökologische Transformation Erfolg haben soll, gerade in diesen schwierigen Zeiten?
Das ist natürlich die riesige Frage, weil du auch nochmal Gewerkschaftsbewegung, Klimabewegung mit aufrufst. Und ich bin zwar also Gewerkschafter, auch wirklich so von dem, wie ich politisch agiere und denke, finde die Frage aber fast ein bisschen zu groß für mich jetzt. Ne? Also ich denke halt, dass neulich war ich bei einem Bildungsseminar der IG Metall eingeladen. Und da kriege ich natürlich schon mit, ich meine, die Papierlage kenne ich sowieso und ich weiß auch, dass in bestimmten Betrieben Betriebsräte, Vertrauensleute versuchen, in eine ökologische Perspektive zu denken. Also ich weiß, dass es diese ganzen Anknüpfungspunkte gibt. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Ökologisierung der Gewerkschaftspolitik etwas ist, was noch viel Luft nach oben hat. So. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von vielen in den Gewerkschaften. Und da sind natürlich die Herausforderungen bei IGBCE und IG Metall ungleich größer als bei Verdi. Das kann man, glaube ich, auch, wenn wir später über die Interviews sprechen, zeigen, weil klar, die Lebensbedingungen von einem Industriearbeiter, ich komme aus einer Industriearbeiterfamilie, meine Familie schafft bei VW in Emden, klar, hängt ja alles davon ab, ja, und die ganze Region hängt davon ab und so weiter und so fort. Ja. Ich würde mich gern auf die Linkspartei ein bisschen konzentrieren, weil ich, oder die Linke, sagen wir, die politische Linke, weil ich mich da am besten auskenne.
Mhm,
und ich würde sagen, das Erste, was wir lernen müssen, und das kann ich jetzt auch ausgehend von meiner eigenen Biografie mal erzählen. Also ich bin selber als allererstes mit 16 oder 17 zur Grünen Jugend gegangen, ja, weil für mich damals schon Umwelt und so weiter wichtig war. Ich habe das dann im Laufe der Zeit, obwohl ich mich also schon früh damit beschäftigt habe, das ziemlich weit weggedrückt. Und ich habe zwar, weiß nicht, 2006, 2007, ich bin sogar auf ökosozialistische Konferenzen gegangen, aber in Wirklichkeit hat das für meine politische Arbeit kaum eine Rolle gespielt, so gut wie nicht. Ja, Sachen gelesen, bin zu solchen Konferenzen gefahren, aber für die Arbeit hat es keine große Rolle gespielt. Und ich glaube, in Wirklichkeit gilt das für die allergrößten Teile der politischen Linken, dass man das überhaupt erst einmal richtig, richtig tief einsickern lassen muss, wie eng eigentlich verbunden diese ganzen Klassenauseinandersetzungen mit der Klimakrise sind. Deshalb der lange Vorlauf. Ich glaube, mein Eindruck auch aus meiner eigenen Partei ist, das ist nicht so tief verankert und noch nicht richtig durchdrungen. Und selbst bei denen, die sagen, das ist richtig und wichtig und schon gar nicht bei denen, die denken, das Soziale lässt sich eigentlich von dieser Klimafrage trennen. Und da muss man noch viel diskutieren und auch Bildungsarbeit und Überzeugungsarbeit leisten, um deutlich zu machen, alles, was mit Klassenverhältnissen zu tun hat, mit Klassenausbeutung, mit der Verteilungsfrage, ist aufs Engste mit den Naturverhältnissen verbunden und auch die Auseinandersetzungen, die uns bevorstehen, hängen ja damit zusammen. Und das heißt einfach, es gibt keine soziale Politik ohne Klima- und Umweltpolitik in Zukunft. Das wird nicht funktionieren und umgekehrt wird es aber auch keine Klimapolitik geben, die nicht, und das ist ja entscheidend, wir haben 40 Jahre Neoliberalismus hinter uns, die hat enorm große soziale Narben hinterlassen, Frustration über die herrschende Politik. Und es wird keine Klimapolitik geben, die erfolgreich sein kann, die das nicht aufgreift. Ja, die soziale Unsicherheit, die Nöte der Leute. Und das sage ich so zugespitzt, ich habe hier 2021 Haustürwahlkampf gemacht, ich war damals ja auch Direktkandidat für die Linke. Und ich war fast wahnsinnig geworden an den Haustüren der Leute, die dann die Grünen gewählt haben und gesagt haben, das ist aber das Allerwichtigste. Das ist aber das Allerwichtigste, die Klimafrage und die soziale Frage, ja, das kann man ja irgendwann machen. Ich habe immer gesagt, nee, so wird das nicht laufen. Sondern wer die soziale Frage nicht aufgreift, der organisiert die Niederlage der Klimabewegung. war leider richtig. Ich würde sagen, das sieht man auch an der Ampelpolitik. Also da, das glaube ich, das muss man noch stärker diskutieren, weil es dieses Entweder-Oder auf allen Seiten noch gibt. Und das Zweite, was ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, als gesamte Linke, wir leben halt in einer total gespaltenen Klassengesellschaft. Und es ist eben nicht so, dass man allgemeine Interessen ansprechen kann. Also gibt's natürlich, wenn du marxistisch rangehst, und es gibt allgemein gemeinsame Interessen der Arbeiterklasse gegenüber dem Kapital, das stimmt. Aber die Lebensbedingungen sind ja einfach enorm unterschiedlich. Ja, also mein Onkel, der geht mit einer Betriebsrente bei VW in Rente, die ist höher als meine. Ja, und meine Cousine, die ist Altenpflegerin, gleiche Familie, die geht mit einer Drecksrente in Rente, wenn sie so weiterarbeitet wie jetzt. Ja, und die Abhängigkeiten vom ökologischen oder die Betroffenheiten vom ökologischen Umbau, die Interessen sind enorm ungleich. Und diese Perspektive, dass man eigentlich ein Bündnis zwischen all diesen Leuten mühsam herausarbeiten muss, weil sie eben nicht automatisch das Gleiche wollen, und dass linke Politik aber auch bedeutet, Kompromisse dazwischen zu organisieren. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was wir noch mal besser verstehen und lernen müssen. Hm. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist, es gibt ja diese Stimmen, die sagen, man soll keinen Kulturkampf führen, keinen linken Kulturkampf. Ja? Und ich glaube, wenn man sich die Klimakämpfe anschaut, also damit meine ich die Auseinandersetzung in der politischen Öffentlichkeit, dann sieht man, dass die Rechte sehr, sehr erfolgreich im Kultur- und ideologischen Kampf auf diesem Feld führt, weil sie das hinkriegt, im Prinzip immer zu erzählen, das sind die Klimaelitisten, die sind abgehoben, die sind unglaubwürdig. Ja, also so funktioniert ja diese ganze Politik. Ne? Die fliegen ja selber und so weiter und so fort. Die wollen dir deinen Urlaub auf Malle wegnehmen und so weiter und so fort. Die führen diesen Kulturkampf und es wird kein Zurück geben. Man muss diesen Kulturkampf führen von links, aber eben klug. Und klug ist ein Kulturkampf von links in diesem Feld, wenn es gelingt, die Leute, die was Fortschrittliches wollen, enger zusammenzubringen und um die, die schwanken, zu kämpfen, ja, und die ranzuholen, auch durch die eigenen Aussagen, die Art, wie man Politik macht, was man sagt, was man in den Vordergrund stellt. Hm. Und da würde ich sagen, nicht die Lösung ist, aus diesem Kulturkampf zu desertieren, sondern den klüger zu führen. Und im Moment wird er eher so geführt, dass die Front der Klimaleugner größer wird. Ne? Und das lässt sich an so kleinen Dingen festmachen. Ich habe letztes Jahr irgendwie habe ich mal so ein Videoschnipsel gesehen, wo Bernd Höcke Schwalbe fährt, ne? Also Roller fährt. Und dann dachte ich, warum macht denn der Typ das? Na, klar, der ist in einer deindustrialisierten Region und der erzählt den Leuten, eure Lebensweise ist richtig. Ja, und dann kommen die Linken und sagen, diese Lebensweise ist aber falsch. Hm. So, und das lässt sich gar nicht einfach auflösen, weil Individualverkehr ist ein Problem. So, aber ich will nur dieses Problemfeld andeuten. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, wo wir mehr Zeit und Grips investieren müssen. Hm.
Ja, danke dir. Vielleicht kann man zum Ausblick auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was für ökosozialistische Strategien es geben kann, gerade mit Blick auf eben ja die Anknüpfungspunkte, die du auch feststellst in deiner Studie im, sage ich mal, Alltagsbewusstsein von Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen. Mhm. Lass uns mal eben auf deine Untersuchung zu sprechen kommen und da so ein bisschen im Detail drauf schauen. Du hast, hatte ich schon gesagt, Beschäftigte aus drei Bereichen da interviewt. Zum einen ganz zentral natürlich auch für die Kämpfe der Zukunft in der Automobilindustrie, im Handel aber auch und auch in den Krankenhäusern. Mhm. Wie bist du da vorgegangen? Also vielleicht kannst du uns das mal für den Anfang mal ein bisschen schildern. Wie kam eigentlich diese Auswahl der Beschäftigten? Also du hättest ja auch auf andere Bereiche gehen können zum Beispiel. Ne? Mhm. Also warum gerade die Wirtschaftsbereiche? Mhm. Und zu welchen Themen hast du sie eigentlich befragt? Und so wie ich es verstanden habe, konzentriert sich deine Studie ja auch auf, sage ich mal, das gewerkschaftliche Milieu. Also ist dann schon wieder vom Blick her schon wieder spitzer und schaut sich schon politisiertere Leute an und nicht allgemein die Beschäftigten, was dann vielleicht für die Aussagekraft dann, kommen wir vielleicht später noch, dann auch nochmal relevant ist. Ja, aber ja, wie bist du vorgegangen, Thomas?
Also erstmal ist die Ausgangsperspektive die der Klassenpolitik gewesen. Ne? Also ich habe... Das Buch ist ja so aufgebaut, es hat einen theoretischen Teil, der erläutert, warum ich was mache. Und in dem sage ich, im Prinzip geht der Kapitalismus mit mehreren Widersprüchen schwanger. Und der eine ist, entsteht aufgrund der Ausbeutung der Arbeiterinnen durch das Kapital und der andere aufgrund der Ausbeutung der Natur durch das Kapital. Und Arbeiterinnenbewegungen entstehen halt, Naturbewegungen entstehen auch, aber natürlich muss es Leute finden, die erst einmal ein Zerstörungsbewusstsein entwickeln und sagen, das muss geschützt werden. Das ist ja was völlig anderes. Und dann sage ich, okay, mich interessiert jetzt die Perspektive von sozialer und ökologischer Perspektive aus der Perspektive der Arbeiterinnenbewegung. Und dann ist das die Erklärung dafür, einerseits, warum das gewerkschaftliche Milieu, weil das ist nun mal die real existierende Arbeiterinnenbewegung bei uns. Mhm. Und darin dann die Beschäftigtengruppe, weil ich finde, dass das wirklich sehr relevante Teile der heutigen Arbeiterinnenklasse sind. In Deutschland ja immer noch die Industriebeschäftigten, die ja sehr abgestuft in so einer Wertschöpfungskette existieren. Also du hast sehr gut bezahlte Leute bei den Monopolbetrieben und du hast wirklich schlecht bezahlte Leute in der untersten Kette der Wertschöpfungskette, also bei den Zulieferern. Also sehr interessanter Bereich und wichtig immer noch. Dann die Pflegebeschäftigten, weil das ein relevanter und wachsender Teil der Arbeiterklasse ist, wo man dann natürlich sagen müsste, klar, bei der Altenpflege sieht das völlig anders aus als bei den Krankenhausbeschäftigten, aber die gehören zur gleichen Fraktion, würde ich sagen. Und dann die Handelsbeschäftigten, weil die nochmal anders arbeiten und leben und aber auch für einen flexiblen Kapitalismus total wichtig sind. Und die Beschäftigungsbedingungen, ja, und die Lebensbedingungen, die unterscheiden sich natürlich enorm. Und auch die Betroffenheit von den Umbrüchen, die vor uns stehen. Ja, so, also kannst sagen, bei den Industriebeschäftigten hast du eher tariflich abgesicherte, gewerkschaftlich vertretene Beschäftigte und du hast okaye bis gute Löhne, bis sehr gute Löhne und du hast bei den Handelsbeschäftigten halt total umkämpfte Mitbestimmung, kaum gewerkschaftliche Vertretung. Also wenn dann im Konflikt, so wie bei Amazon und so, ne? Und schon echt schlechte Löhne ist ein Bereich, fällt jetzt in meinem Sample auf, ist gar nicht so richtig drin, der extrem migrantisch, wo die Belegschaften multikulturell zusammengesetzt sind. So, und diese Vergleichsperspektive wollte ich haben. Ja, und das gewerkschaftliche Milieu, da vielleicht noch dazu, naja, also es gibt ja zwei Wirklichkeiten. Es gibt die Wirklichkeit oder die Theorie, die so aussieht, gewerkschaftlich organisierte Leute, die sind, haben alle politisch auch weiterentwickeltes Bewusstsein. Und ich glaube, das ist nicht grundsätzlich so, sondern die haben gewerkschaftliches Bewusstsein, Interessenbewusstsein. Aber was die politischen Fragen angeht, die große Sicht auf die Gesellschaft, da ziehen alle Widersprüche durch die Gewerkschaftsbewegung hindurch. Und dann kommt es natürlich darauf an, durch wie viele Bildungsseminare die Leute gegangen sind und so weiter und so fort. Na, also wenn du jemanden hast, der Vertrauensleute-Schulungen gemacht hat und Betriebsratsschulungen, dann hat der ein politisch anderes Bewusstsein als Leute, die einfach im Betrieb bei Streiks mal mitgemacht haben. Und ich habe versucht, eher schon die Leute an der Basis einzufangen, dieses gewerkschaftliche Milieu. Und da war der Grund schon, dass ich natürlich dachte, klar, wenn es Veränderungspotenziale gibt, dann da. Aber, und das will ich noch dazu sagen, ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, mir alles Mögliche noch anzugucken an vorliegenden Forschungsergebnissen, um das einzubetten. Ja, also ich habe mir Einstellungsforschung noch und nöcher zu Klima, zu Fremdenfeindlichkeit, zu Blick auf Ungleichheit und aufs politische Feld, auf Parteien und so weiter. Das habe ich mir alles angeguckt. Das ist sozusagen dann der Vorbau, dann kommt meine eigene Studie und dann bette ich das auch nochmal ein in andere Befunde. So, ja, das ist dann im Prinzip eher ein Mosaik, ein Puzzle. Und ich versuche dann so zu erläutern, was daraus politisch folgt. Und meine Empirie ist dann sozusagen das Herzstück dieses Puzzles. Das ist kein gutes Bild, aber faktisch ist es so. Ja, ich lasse es mal so stehen.
Ja, spannend. Wie viele Leute hast du interviewt, wenn ich es richtig verstanden habe? So 40, oder?
Achso, ja, es sind 40 sehr lange Interviews. Ja.
Also ich. Und wie bist du da vorgegangen? Also sag vielleicht doch nochmal was dazu, wen du da überhaupt wie kontaktiert hast. Ne? Also ich glaube, das ist schon auch irgendwie interessant zu wissen. Ne? Also du hast jetzt gerade schon von Amazon gesprochen, ne? Also hast du auch Leute bei Amazon quasi interviewt und wenn wir auf die Automobilindustrie schauen, hast du da bei VW angeklopft und bei welchen Krankenhäusern oder Altenpflegeheimen hast du angeklopft? Also wie bist du da vorgegangen? Wie hast du die Leute eigentlich kontaktiert und wie hast du da mit ihnen gesprochen?
Gut, also als erstes habe ich mir überlegt, ich gehe mal über die Betriebsleitung, ne, Management, das mache ich ja nicht immer. Weil es natürlich super ist, wenn man offiziell in den Betrieb rein kann und Management dir sogar sagt, ja klar, kannst du bei uns Interviews machen. So, immer im Glauben, vielleicht klappt's. Ich habe noch nie Erfolg damit gehabt, aber man macht es.
Die googeln dich dann wahrscheinlich, ne? So, irgendwie, ja, okay, dieser Typ von der Linkspartei da.
Könnte sein, ich weiß es nicht. Also ich hatte auch noch keinen Erfolg damit, als ich weniger offen damit umgegangen bin, dass ich Linker bin.
Du musst ja so ein Fake-Forschungsprofil machen. So.
Also genau, wir können ja machen. Ja, so bin ich vorgegangen. Und dann bin ich aber über Gewerkschaftssekretäre gegangen und habe denen erzählt, mit was für Leuten ich reden möchte. Und dann hatte ich immer erstmal Ansprechpartner in bestimmten Betrieben. Und über die habe ich dann versucht, andere Leute zu bekommen. Ja, so Stück für Stück. Nicht besonders ungewöhnlich. Und dann ist es so, ehrlich gesagt, sehr unterschiedlich, weil ich Interviews führen konnte bei einem privatisierten Krankenhaus in der Region hier, sage ich mal, mehr will ich gar nicht sagen, wo ich dann auch zu einer Streikversammlung mitgehen konnte und dann konnte ich mit Leuten reden, die mitgestreikt haben. So in der Industrie war es viel schwieriger, weil ich ja zum Teil auch einfach unter Corona-Bedingungen das machen musste. Da bin ich dann über die betrieblichen Kontakte gegangen, waren sehr unterschiedliche Betriebe, waren Zulieferer der Autoindustrie überwiegend und ich hatte auch zwei oder drei Gesprächspartner von VW dabei. Ne? Da merkst du aber sehr schnell, da merkst du aber sehr schnell, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen natürlich sind. Und die Betriebe in der Industrie zum Beispiel waren überwiegend welche, die wirtschaftliche Probleme hatten und auch darüber vermittelt Konflikte im Haus, ne? Also Unternehmen, die zum Beispiel aus dem Flächentarifvertrag rausgegangen sind. Und dann hast du so eine Geschichte der Verschlechterung. So. Mhm. Und die anderen Betriebe, das waren Läger des Einzelhandels und Amazon war auch dazu. Also Amazon kann man, glaube ich, da bringt es nichts her zu sagen, das ist der Versandhandel, das ist Amazon gewesen. Ja, habe ich bei Amazon Interviews gemacht. Und die Leute sind sehr unterschiedlich, also die wenigsten durch Bildungsseminare gegangen, das kann man eigentlich dazu sagen, sondern es sind Gewerkschafter aus dem Betrieb gewesen, überwiegend.
Ja, und dann hast du ewig lange Interviews geführt, die du dann transkribieren musstest.
Genau, dann habe ich, was schon besonders ist, dass sie sehr lang sind, die Interviews, und ich habe die so geführt, dass ich die, also im Prinzip ein Drittel zu Betrieb und Arbeit als Einstieg, um die Perspektive der betrieblichen Lebenswelt einfach mit einzufangen und wie die das auch prägt, wie die sonst auf die Welt gucken, spielt schon eine Rolle. Und dann im zweiten Block sehr offen Interviews geführt. Dann kannst natürlich die Leute immer fragen, jetzt erzähl mir mal was zu diesem Thema oder was denkst du eigentlich über Klimawandel oder so, sondern ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe die am Anfang erst einmal dazu gefragt, was die denn eigentlich denken, was gut läuft im Land und was aus ihrer Perspektive auch schlecht läuft. Und dann haben die erstmal angefangen zu erzählen. Dann habe ich die gefragt, wenn die jetzt Bundeskanzler wären oder Bundeskanzlerin, was würden sie verändern und so, ne? Also erst einmal das aufzuspannen und die Perspektive der Leute selber oder die subjektive Relevanzsetzung, wie das in der Soziologie heißt, das rauszuarbeiten und dann nachzufragen. Ne? Und dann habe ich später nachgefragt, um Dinge rauszufinden über die Ungleichheitswahrnehmung, also welche Ungleichheiten sind für die eigentlich zentral, kann ja verschiedenes sein, ja? Oben und die Ausländer, ich, Leistungsverweigerer, ich Fleißiger, das kann ja ganz Unterschiedliches bedeuten. Und ob die ein Problem wahrnehmen in der Gesellschaft oder mehrere, dann natürlich was die zu Klima denken und zum politischen Feld, also Politiker, politische Parteien und so weiter und so fort. Das reflektiert natürlich ein Stück weit auch die Debatte in der Soziologie und in der politischen Linken. Und die habe ich dann transkribiert und transkribieren lassen und dann habe ich die vergleichend ausgewertet. Das heißt, ich bin jedes Interview durchgegangen, geguckt, was steckt da eigentlich drin, was ist die Eigenlogik, und dann geht es bei Deutungsmustern immer darum, Deutungsmuster ist nicht das, was ich allein im Kopf habe, sondern was eine Gruppe von Leuten im Kopf hat. Und was teilen die eigentlich? Und daraus ergibt sich auch eine gewisse Unschärfe. Ne? Also es gibt dann eher ein Spektrum von, also ein Deutungsmuster, und du könntest theoretisch eine Landkarte machen, wo du diese Deutungsmuster einordnest in einer bestimmten Logik, und dann könntest du die einzelnen Interviews auch zuordnen. Und einige sind dann eher im Kernbereich und einige so am Rand. Ne? Also das sind die Unschärfen. Und da kann man sich dann natürlich auch drüber streiten. So, das ist vollkommen klar, so ist es aber immer. Ja, und ich habe dann zwei Deutungsmuster gebildet auf der Grundlage meiner, ehrlich gesagt, auf meiner Grundlage meiner früheren Forschung, weil ich weiß, dass es einfach Deutungsmuster sind. Die habe ich dann hier auch mit aufgeführt und ausgeführt, von denen ich auch annehme, dass sie in der Gesellschaft eine viel größere Rolle spielen als im Sample.
Ja, Kannst du gleich mal was zu erklären? Ich finde es ganz spannend. Du kristallisierst dann so in deiner Studie so 6 Archetypen raus an Leuten und alle unterscheiden sich so mit Blick auf die Potenziale, ne, die Anknüpfungspotenziale für sowas wie einen Ökosozialismus. Mhm. Da gibt es dann Leute, die den Kern eines solchen Projektes bilden könnten. Es gibt Leute, die Verbündete sein könnten. Und es gibt natürlich auch Leute, die in Gegnerschaft dazu stehen.
Ja.
Ich zähle die vielleicht gerade einfach mal auf und wir sprechen dann natürlich gleich noch im Detail über diese Archetypen. Mhm. Also in Gegnerschaft wäre dann zum Beispiel das, was du nennst, den sozial-rebellischen Nationalisten, ja, den du da auch vorgefunden hast. Ja. Dann Leute, die den Kern eines ökosozialistischen Projektes bilden könnten, wären zum einen die sozialen GemeinwohldemokratInnen, auf die du gestoßen bist, und dann noch die Ökologie zuerst Bewegten. Mhm. Genau, und dann Leute, die so dazwischen schwanken, die man aber vielleicht auch mit ins Boot holen könnten. Du nennst sie zum einen die enttäuschten Sozialliberalen, dann die leistungsorientierten Sozialkonservativen und den exklusiven Sozialpopulisten. Also, glaube ich, eine Person so dann quasi eingeordnet. Genau, bevor wir noch detailliert über diese einzelnen Archetypen sprechen und so, sage ich mal, ihre Anknüpfungspunkte auch für eine ökosoziale Transformation, sag doch vielleicht nochmal, wie du die überhaupt herauskristallisiert hast, gerade mit Blick auf diese zentrale Frage Ungleichheit und Klimawahrnehmung, ja. Und wie du auch, ja, in der Wissenschaft nennt man das ja operationalisiert. Du hast ja die wahrscheinlich nicht gefragt, ne, wollt ihr Ökosozialismus?
Nee, gar nicht.
Das hast du ja auf irgendeine Art operationalisiert, sodass du dann sagen kannst, okay, da ist dann Potenzial, um da anzuknüpfen an bestimmten Deutungsmustern, ne? Genau.
Mhm. Ja, grundsätzlich, jetzt habe ich ja versucht, gerade schon mal zumindest mitzuerzählen, ne? Also ich habe bestimmte Ebenen als Heuristik mitgenommen, so. Sonst hätte ich ja keinen Leitfaden für so ein Interview machen können. Und das ist die Ungleichheitswahrnehmung. Also, welche Ungleichheiten nehmen die wahr? Welche Probleme nehmen die wahr in der Gesellschaft? Und wie erklären die das? Ne? So, jetzt mal vereinfacht, wenn Leute erzählen, ja, die soziale Ungleichheit, dann war das Interview damit nicht zu Ende. Die soziale Ungleichheit ist zu groß, sondern warum ist die Nachfrage? Warum ist die soziale Ungleichheit zu groß? Und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, ich habe versucht herauszuarbeiten, was Haltungen zur Politik sind. Und die unterscheide ich dann im Laufe der Auswertung. Hatte ich nicht vorher im Kopf, sondern habe ich dann im Ping-Pong-Spiel mit der Literatur mir was überlegt, wie man die unterscheiden kann. Unterscheide ich zwischen liberaldemokratisch, populardemokratisch und populistisch und autoritärpopulistisch. Mhm. Also vereinfacht gesagt, liberaldemokratisch ist Regeln des Spiels für unsere Politik eigentlich funktioniert. Populardemokratisch ist unten gegen oben und Demokratie ist, wenn die unten sich eigentlich nicht unbedingt durchsetzen, aber wenn das Ergebnis der Politik so ist, dass dem Volk das gut geht. Populistisch ist ähnlich, aber mit Brücken zwischen unten und oben, und autoritärpopulistisch ist, wenn im Prinzip andere ausgegrenzt werden, Migranten, andere, ne, Menschengruppen, gegen die man sich als gutes Volk konstituieren kann. So. Und dann ist das Klimathema ist immer mit drin, aber ich habe das sozusagen nicht selber stark gemacht, sondern es ist eine der Fragen, die ich mit aufwerfe, aber es kann natürlich ja sein bei den ganzen Interviews, und danach unterscheiden sich die Deutungsmuster auch, ob die Leute das selber zum Thema machen, ne, oder eben nicht. Und viele machen es gar nicht selber zum Thema, sondern erzählen dir was, wenn du darüber fragst. Meine Einstiegsfrage da war immer, oft kam es ja von selber auch vor als Bezugspunkt oder als auch teilweise kritischer Abgrenzungspunkt. Aber wenn es nicht vorkam, dann bin ich immer bei Fridays for Future gegangen, ob die das wahrgenommen haben. Und das war der Einstieg, und habe ich die erstmal erzählen lassen, was sie darüber denken. Und eine Frage war dann natürlich, die ich nachgeschoben habe. Ich habe mir das dann immer erklären lassen, so warum die was sehen. Und eine Nachfrage war dann natürlich die, also das habe ich immer angepasst. Ich kann jetzt nicht sagen, so habe ich es immer gefragt, aber da ging es um das Verhältnis zwischen Ökologie, Klimaschutz und Arbeitsplatzsicherung. Da habe ich dann nachgefragt. Mhm. Und ein eigener Frageblock zielte immer darauf, was wünschen sich die Leute eigentlich an Veränderungen in der Politik? Also welche Ansprüche an Politik haben die? Wenn die jetzt, ne, sagen könnten, ich darf die Gesetze machen, welche Gesetze würden sie dann bringen? So. Und da hatte ich dann immer auch einen Unterpunkt nochmal zu Sozialpolitik. weil Sozialpolitik total interessant ist, weil das ja nah an der sozialen Frage dran ist und Leute aber auch in der Regel damit Erfahrung haben, Arbeitslosengeld, Rente und solche Geschichten. Was wird da eigentlich aufgeworfen? Und dann versucht herauszuhalten, wie weitgehend sind eigentlich die Veränderungsvorstellungen der Leute. Und danach habe ich so ein bisschen dann versucht, diese drei Ebenen, die ich jetzt gerade benannt habe, also dreieinhalb Ebenen, danach habe ich dann die Interviews am Ende verglichen und die Deutungsmuster gebildet. Ja, und dann kommen halt die rauskommen mit unterschiedlichen Veränderungswünschen und Widersprüchen.
Genau, lass mal über die einzelnen Gruppen sprechen. Und vielleicht kannst du auch immer so ein konkretes Beispiel einer Person geben und in welchem Bereich die auch arbeitet. Ich nehme an, es ist ja auch alles anonymisiert, aber du kannst ja so ein bisschen umschreiben. Vielleicht fangen wir wirklich mal mit den Leuten an, bei denen am wenigsten Potenzial für so eine sozial-ökologische Transformation liegt, gehen dann zu den Gruppen, die den Kern eben eines grünen Sozialismus bilden könnten und dann eben zu den Gruppen, wo es irgendwie die Anknüpfungspunkte geringer sind und man vielleicht trotzdem Teile dieser Gruppen dann auch braucht. Genau, ich hatte sie vorhin schon aufgezählt. Jetzt gehen wir nochmal zu diesem sozialrebellischen Nationalist. Wer ist das, Thomas?
Also das ist in diesem Fall ein Beschäftigter aus dem Lager, ne, aus dem Handelslager. Und ich habe mal ein Zitat auch da nochmal mit rausgesucht. Das ist ein Typ, der ist so in seinen 50ern, Karl, und ist auch im Arbeitskampf aktiv. Ist jetzt kein Kernaktiver, ne? Aber macht da schon mit. Und begründet das auch. Ne? Dann sagt er, warum er eigentlich da mitarbeitet. Und dann erzählt er erst einmal was über die Arbeitsbedingungen. Also man muss wissen, diese Arbeit in den Lägern, die ist wie das Fabrikarbeit. Ne? Das ist nicht Verkaufsarbeit, sondern das ist Fabrikarbeit. Da wird verstaut, da wird rausgesucht und das ist sehr stark kontrolliert und vorgeschrieben und gleichzeitig haben die so eine Philosophie in diesen Betrieben des Empowerments, flache Hierarchien, das Management soll sich kümmern. Das ist alles total widersprüchlich und an diesen Widersprüchen entzündet sich auch viel Unmut. So. Und er sagt dann, aber über den finanziellen Aspekt, ganz klar, ich bin einer, der finanziell am Arsch ist, eine Pfändung hat, also im Prinzip noch nicht mal was davon hätte, wenn wir einen Tarifvertrag hätten, als ich bei 5 Tagen Arbeit war zum Beispiel, mir würden sie das sogar wegnehmen. Mir geht es um die Gerechtigkeit, weil das teilweise ist, das Umgehen mit den Kollegen, das ist so eine kleine Che Guevara-Denke, die ich habe. Und das ist auch so, also deshalb habe ich das sozialrebellisch genannt. Also der hasst die da oben, finde der ganz schlimm. Aber der hasst jetzt nicht Eliten an sich, aber die real existierenden Leute, die über ihm sind, die findet er ganz furchtbar. Und das verbindet sich aber und wird total überstrahlt durch die Innen-Außen-Spaltung, ne, zwischen Migranten und den hier, weil wenn er wirklich dann erzählt, was ihn so beschäftigt gesellschaftlich, dann sind das lauter Benachteiligungserfahrungen, die er so macht. Das macht er dann ganz viel und darum dreht sich beim sozialrebellischen Nationalismus eigentlich alles. Also einerseits diese soziale Komponente, von der ich gerade gesprochen habe, auf der anderen Seite die Benachteiligung gegenüber Migranten. Man kann jetzt ganz viel erzählen. Und was mir aber wichtig ist, ist nochmal zu sagen, das ist etwas Positives. Also nicht im Sinne von, das ist gut, sondern das ist nicht einfach nur Ergebnis seiner sozialen Abstiegserfahrung, sondern seine Identität kreist da drum. Ja? Und das will ich nochmal irgendwie ganz kurz deutlich machen an einem anderen Zitat. Da sagt er etwas über die Liebe zur Heimat. Darüber spricht er dann länger. Und dann sagt er, dass er sich eigentlich einen Patriotismus wünscht. Und dann sagt er, aber diesen Patriotismus, den dürfen wir in Deutschland nicht ausleben. Und dann wird sich gewundert, warum die Deutschen zum Beispiel nicht so diesen Zusammenhalt haben, wie die anderen Länder den haben. Also er spricht über die USA, die ja eigentlich sehr gespalten sind als Gesellschaft. Aber wenn ich diesen Patriotismus nicht ausleben kann, und Patriotismus ist für mich keine politische Geschichte, das hat nichts mit links und rechts zu tun, sondern Patriotismus ist wie die Solidarität bei der Gewerkschaft. Das ist wie Liebe zu meiner Familie, in meinem Zuhause, dieses Zusammen. Das macht mich stolz, dass es so funktioniert. Das ist für mich Patriotismus. Aber teilweise werden die Leute, die patriotische Sachen loslassen, wird das alles in die rechte Schiene reingemacht. Und das Schlimme an der Sache ist, dass man da ständig drauf rumhackt. Wird diese Sache immer mehr rechts, immer mehr Nazi und so weiter und so fort. Und dann spricht er darüber, warum er stolz ist, ein Deutscher zu sein und so weiter und so fort. Klima thematisiert der nicht selber. Das ist einer von denen, die man drauf ansprechen muss, und dann schwankt der. Da sind alle Elemente drin. Von der sagt, ja, das ist natürlich irgendwie ein Thema, reflektiert irgendwie die Medienberichterstattung, glaube ich, auch, aber kriegt es nicht richtig losgelöst, und du merkst, so richtig viel hat er nicht drüber nachgedacht, koppelt aber sofort mit denen da oben. Also wenn die da oben wollten, dann könnte das auch ganz anders sein, und es ist total offen, es ist anknüpfungsfähig für so eine Erzählung von, es gibt keinen Klimaschutz, weil die Konzerne sich die Mühe nicht machen wollen, weil das die Profite schmälert. Also es ist aber auch anknüpfungsfähig für die, was Matthias Quent und andere Klimaelitismus und Klimarassismus nennen. Ne? Also da ist diese Klimaelite, und die wollen irgendwie jetzt diesen ganzen Umbau. So, und du kommst aber in den Nachfragen auch nicht näher ran. So, und das ist ganz häufig auch so interessant für Bewusstseinsstudien, ne, wenn man das mal macht. Man denkt oft, die Menschen haben ja alles irgendwie auch durchdacht, aber das ist natürlich nicht so, sondern einige Sachen sind tiefer durchdacht, darüber reden die auch immer wieder und kommen auch wieder darauf zurück, egal worüber du die Fragen stellst, und andere Sachen, die haben die noch nicht so sehr durchdacht. Und da ist auch viel, glaube ich, möglich, wenn man ins Gespräch mit den Leuten kommt. Bei ihm wäre ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, dass der gegen Klimaschutz wäre, aber sein Bewusstsein kreist um völlig andere Dinge.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine kleine wichtige Mitteilung. Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1200 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es braucht tatsächlich immer auch wieder neue Leute, um die Zukunft von diesem Podcast hier zu sichern. Wenn dir Dissens gefällt und du es dir leisten kannst, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du finanzierst damit nicht nur meine Arbeit am Podcast hier, sondern auch die Arbeit der Was tun Crew um Inken und Valentin, die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies, und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Thomas Goes zu gewinnen: Grüner Sozialismus über das politische Bewusstsein von ArbeiterInnen in Zeiten des Umbruchs. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Thomas Goes. Er arbeitet in Göttingen als Soziologe und ist aktiv in der Linkspartei. Vielleicht aber auch in Klimafragen auch anknüpfungsfähig an so klimafaschistische Diskurse, wie zum Beispiel Überbevölkerungsdiskurse und ja, das, so. Und genau. Die Klimakatastrophe, die sorgt jetzt dafür, genau, für so eine Flurbereinigung oder sowas. Ne? Was mich noch interessiert hätte, mal ganz platt, Thomas, ist das jetzt so eine Person, die gegen ihre wirtschaftlichen Interessen AfD wählt, weil die halt den Kampf gegen die Migrantis führen, oder möglicherweise BSW wählt, weil die migrationskritisch sind. Das wäre die eine Frage, so, um das mal ein bisschen politisch einordnen zu können. Und die andere wäre, wie viele sind das jetzt so, oder wie viel vermutest du das jetzt so prozentual innerhalb der gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten, die jetzt so dieser sozial-rebellische Nationalist-Archetyp sind?
Naja, also das kann ich natürlich jetzt nur über einen Daumen irgendwie schätzen, aufgrund von Zahlen, die ich so im Kopf habe zu Einstellungen, ne? Und ich, wenn du jetzt mal alle möglichen unterschiedlichen Studien zu Autoritarismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit so nebeneinander legst, dann kannst du ja sagen, über einen Daumen gepeilt sind im gesellschaftlichen Durchschnitt 20-25% der Leute haben bestimmte Einstellungen. Das ist relativ konstant, und dann schwankt das regional. Ne? Gibt es ja auch die Vergleichsstudien Ostdeutschland, Westdeutschland, abgehängte Regionen, nicht abgehängte Regionen. So. Und da würde ich sagen, in der Gewerkschaftsmitgliedschaft gibt es keinen Anhaltspunkt zu glauben, das ist weniger. Ne? Weil normale Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben dasselbe im Kopf wie alle anderen. Mhm. So. Weil wir eine völlig andere Art von Arbeiterbewegung bei uns haben als früher und als vielleicht auch wann anders. Das ist das eine. So, wen wählt der? Also es gibt sozial erwünschtes Verhalten in Interviews, ne? Und der hat natürlich über die AfD immer gesagt, die wählt er nicht, weil die sind zu krass. So. die Dinge, die er erzählt hat, die passten schon dazu. In der Tat hast du recht, das ist auch jemand, den das BSW ansprechen kann. Na, weil die harte Linie gegen zu viel Zuwanderung und auch das Romantisieren der Vergangenheit, das Rückwärtsgewandte und so weiter und so fort, das können die natürlich ansprechen. Hm. Über die Linke hat er lustigerweise auch was erzählt, weil der Solidaritätserfahrung mit der Linken verbindet, weil Genossen da waren und die im Streik unterstützt haben. Da sagt er, super, richtig toll. Und anders als alle anderen Parteien, aber die kann er trotzdem nicht wählen, weil die wollen ja auch, dass Migranten kommen können. Hm. So, wählt er gegen seine wirtschaftlichen Interessen? Ich glaube, dass die Fragestellung falsch ist, weil klar kann ich jetzt sagen, sein eigentliches Interesse sind die wirtschaftlichen Interessen und wenn er jetzt die AfD wählt, ist er nicht besonders gescheit. Aber es ist auch ein No-Brainer, ne? Also zu sagen, dass die AfD eine Politik macht, die für Arbeitnehmer nicht zugänglich ist. Eigentlich ist ja entscheidend, dass ihm das weniger wichtig ist als das andere, so in dieser Frage. Mhm. Und ich glaube auch deshalb, wenn wir jetzt nochmal über das BSW zurückschauen, das ist ja ein großer Fake, ne? In der Linken haben die Leute ja immer gesagt, ja, es geht uns eigentlich um die sozialen Interessen. Folgerichtig von ihrem Politikansatz machen die aber rechten Kulturkampf in bestimmten Fragen, ne? Deshalb ja diese ganze Erzählung, wir sind gesellschaftspolitisch rechts, weil sie wissen, das müssen sie bespielen, um bestimmte Bevölkerungsteile anzusprechen. Ob das, die Debatte gibt's ja auch, wir sind jetzt eigentlich in den empirischen Teilen aber des Gesprächs, aber ich meine, man kann natürlich dann die Frage stellen, wenn Leute jetzt sagen, ja, es ist ja besser, die wählen das BSW als die AfD, ob das eigentlich so richtig ist. Ja, wenn du durch bestimmte politische Setzungen und das zu verstärken eigentlich etwas stärkst, was ja eigentlich einer weiteren Rechtsverschiebung den Weg bahnt, ne? Also im Prinzip ist es ja nichts anderes als SPD und CDU überschlagen sich darin zu sagen, man muss auch konsequent abschieben. Ja? Und das hat auch nicht dazu beigetragen, dass die Gesellschaft sich nicht weiter nach rechts entwickelt hat. Hm. Aber genau, das wäre jetzt eine interessante politische Frage. Ja.
Nochmal zurück zum, um das nur abzuschließen, jetzt in dem Fall kein Anknüpfungspunkt für ökosozialistische Politiken, in welcher Form auch immer sie daherkommen.
Grundsätzlich glaube ich, das ist jetzt aber, hat aber gar nichts mit der Empirie zu tun, ne? Sondern dass wenn du in der Lage bist, ein starkes politisches Projekt, um einen bestimmten, eine Vision aufzubauen, dass du immer auch Leute ansprechen kannst, die möglicherweise so denken. Ja, wenn der mitbekommt, dass eine starke Bewegung und die kämpft gegen die da oben, möglicherweise ist ihm das dann völlig egal, dass die gar nicht so gegen Migranten ist, wie er sich das wünscht. So, ja, kann ich gar nicht ausschließen. Und ob sein Bewusstsein veränderungsfähig ist, wenn man in die harte Diskussion geht, was ja bei wirklichen Bewegungen der Fall ist, also bei wirklichen Bewegungen, dann ja, möglicherweise so, ne? Aber er ist sicherlich nicht einer der Kernakteure. So. Hm.
Alles klar, sprechen wir mal über die Kernakteure. Ich hatte sie vorhin auch schon genannt. Zum einen die sozialen GemeinwohldemokratInnen, die machen in deinem Sample, so beschreibst du es, etwa ein Viertel aus. Mhm. Und dann die Ökologie zuerst Bewegten, die ein Sechstel ausmachen und die spalten sich nochmal so ein bisschen auf in so Klimasoziale und Ökopragmatiker. Kannst vielleicht auch gleich ein, zwei Takte zu sagen. Genau, also wer sind die? Fangen wir vielleicht mal an mit die sozialen GemeinwohldemokratInnen.
Also erstmal kann man da sagen, dass die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ne? Da sind Krankenhausbeschäftigte dabei, da sind ein paar Industriebeschäftigte dabei und da sind Handelsbeschäftigte dabei. Und erstmal kann man sagen, die Hauptspaltungslinie im Kopf, das ist die zwischen oben und unten und tatsächlich auch als Gegensatz wahrgenommen. Wir sprechen ja nachher noch über andere, ne? Das ist nicht ein Gegensatz, sondern ein Unterschied zwischen oben und unten. Die stellen schon in ihrem Denken zwischen ihrer Arbeitserfahrung und dem, wie es in der Gesellschaft ist, soziale Ungleichheit, ja. Soziale Ungleichheit spielt da eine große Rolle und die stellen da einen Zusammenhang her und tasten so. Früher hätte man vielleicht gesagt, das ist so rudimentäres Klassenbewusstsein, ne? Also im Sinne von, die reden schon darüber, dass das, was da, dass es denen da oben gut geht, was damit zu tun hat, dass es denen unten schlecht geht, ohne aber jetzt irgendwie, wie man auch vermuten könnte, irgendwie so auf popularisierte Kapitalismustheorien zurückzugreifen. Mhm. Das macht ja eigentlich eine befestigte Arbeiterbewegung aus, dass die auch ideologisch durchformt ist. Und sowas, das findest du eigentlich ganz wenig in diesen Interviews. Und das verbindet sich, also dieses Unbehagen an sozialer Ungleichheit, mit dem Eindruck, dass es auch nicht nur Ungleichheit soziale gibt, sondern eben auch eine politische Ungleichheit. Rudimentär ist es ja beim sozialrebellischen Nationalisten auch drin, ne? Also die da oben, die können politisch machen, was sie wollen. Und das ist bei den Gemeinwohldemokraten mit einem Demokratieanspruch verbunden. Ja, also wir hier unten, wir sollten uns eigentlich auch durchsetzen können und nicht nur die da oben. So. Mhm. Ich glaube, einer der Kollegen hat gesagt, die Familie Pirch, ja, also die Besitzerfamilie von VW, die hat wahrscheinlich eine Standleitung ins Bundeskanzleramt und ich nicht. So, ja. Darunter versteckt sich natürlich einiges. Und das sind Leute, die sprechen schon selber das Thema Klima an, aber mit einer Skepsis, einem Vorbehalt. So, und da habe ich jetzt einfach noch mal eine Stelle rausgesucht von Frank, der auch beim Streik aktiv ist, und er sagt dann, ja, also dann frage ich ihn nach Fridays for Future nochmal, was denn da seine Meinung eigentlich ist, und dann sagt er, ja, ich fand die eigentlich gut, wobei ich neulich ein Interview von Greta gesehen habe, und da muss ich sagen, die hat im Endeffekt davon geredet, es gibt nur schwarz oder weiß. Aber so einfach kann man die Sache nicht sehen, so einfach ist es nicht. Im Endeffekt hast du ja auch Grautöne. Und dann frage ich mich, ja, was meinst du? Ja, mit Klimazielen hier. Man könnte jetzt sagen, wir sind jetzt radikal, wir schalten jetzt alles ab. Aber das sind dann, was sind die Konsequenzen? Was wäre das richtige Grau? Ja, das Problem sind ja die Leute, die arbeitslos würden, wenn bestimmte Sachen nicht mehr gemacht werden. Obwohl ich sage auch, die Braunkohle ist ja schon total schizophren, die zu verbrennen, um Strom zu erzeugen. Macht keinen Sinn. Dann müssen wir eben auch sehen, dass das umstrukturiert wird. Es würde nichts bringen, dass wir jetzt klimaneutral wären, aber dafür 10 Millionen Arbeitslose hätten. Und dann geht das so weiter. Und am Ende geht es dann ein bisschen auch immer so am Rande um die Grünen. Ne? Und er macht so eine Perspektive auf, ja, dass die Leute unten halt nicht die Zeche zu zahlen haben. So, also schon Klimaschutz, aber nicht im Interesse der anderen sozusagen. Und das spielt da schon eine relativ große Rolle in diesem Deutungsmuster. Und das unterscheidet, weil es sehr viel auch mit sozialen Ansprüchen und Ängsten zu tun hat. Und das unterscheidet dieses Deutungsmuster sehr klar von dem Ökologie zuerst Deutungsmuster, von dem du auch schon gesprochen hast. Mhm. Wo Klimaschutz das Allerwichtigste ist. Klimaschutz ist das Allerwichtigste, und dann habe ich.
Die findest du dann aber nicht bei den Autozulieferern, oder?
Weil das sind nur Krankenhauspersonal. Ja. Und die argumentieren halt anders, ne? Die sagen halt, Klimaschutz ist das Allerwichtigste, weil das alles überschattet. Und dann gibt's halt zwei Untergruppen, die Ökopragmatiker, die sagen, ja, klar, soziale Ungleichheit ist schon ein Problem hier, aber ey, uns geht schon ziemlich gut, und man kann durch das, was wir so anstreben, eigentlich auch schon ziemlich viel erreichen. Und das muss man aber auch machen. So. Und da gibt's dann auch den Ton drin, dass sich die anderen mal nicht so anstellen sollen. Also diese Braunkohlebeschäftigten kommen da auch am Rande vor. Da muss man nicht so zögerlich sein. Die andere Gruppe ist anders. Die ist im Prinzip sehr ähnlich zu dem, also die Klimasozialen, zu dem, was ich gerade über die Gemeinwohldemokraten geschildert habe. Nur eben mit der Schadensetzung, dass man ja ohne Klimaschutz da über die anderen Sachen gar nicht mehr reden muss. Und da sagt dann zum Beispiel einer, den ich da rausgesucht habe, der Marc als Klimasozialer, warum ist das so? Dann sagt er, weil wenn man nichts tut, ist es unvermeidlich, und wir wissen nicht, wie schlimm es wird, und allen Theorien nach wird es wahrscheinlich schlimm, und wir haben alle was davon. Das heißt, es betrifft dann ja auch jeden. Ja, und ich denke, spätestens wenn man Kinder hat, sollte man sich darüber Gedanken machen, wie die Zukunft wird. Und dann nicht nur, habe ich schon ein Sparbuch oder einen Bausparvertrag für mein Kind oder irgendwas anderes, sondern wie gehe ich mit dem Planeten um? Deswegen ist eigentlich das Dringlichste, und je mehr der Klimawandel voranschreitet, sind wir ja alle direkt betroffen. Man sagt ja später, es wird ja alle Konflikte verschärfen und neue bewirken, und neue werden entstehen. Deswegen ist es dann entscheidend, alles daran zu setzen, dass die Temperatur so wenig wie möglich steigt. Es ist das dringendste Problem, und was man immer sieht, Deutschland ist ein großes Land, angesehen in der Welt, und Deutschland ist schon in vielen Sachen Vorreiter geworden, und ich denke, wir hätten das Potenzial, da weiterzugehen. So. Man muss natürlich sagen, wenn du jetzt da drauf guckst, ne, auf diese Beschäftigtengruppen, dann sind die auch unterschiedlich gebildet. Also die Krankenhausbeschäftigten haben in der Regel Abitur. Ja, die verdienen weniger als die Industriebeschäftigten, aber in der Regel sind die höher qualifiziert, ja, mindestens Realschulabschluss. Im Handel hast du Leute völlig unterschiedlich, ja, also Leute mit Abitur, die abgebrochen haben, ehemalige Studierende, Leute mit Hauptschulabschluss, sehr viele Migrantinnen und Migranten. Und das drückt sich vielleicht auch so ein bisschen in der Art und Weise, wie die über diese Dinge nachdenken und womit die sich beschäftigen aus. Das will ich nur am Rande nochmal erwähnt haben. So, aber das sind, also ich würde sagen, klassischerweise, wenn die bei der letzten Bundestagswahl und auch bei der Europawahl grün gewählt haben, die Leute, die ich hier angesprochen habe.
Ja. Genau, Thomas, dann noch einmal den Blick auf die schwankenden Gruppen beziehungsweise Gruppen, die nicht ganz klar eben Anknüpfungspunkte haben für ökosoziale Politik, aber wo man vielleicht Teile an sich binden muss. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, da erwähnst du drei Archetypen. Die enttäuschten Sozialliberalen, etwas mehr als ein Viertel deiner Befragten. Mhm. Die leistungsorientierten Sozialkonservativen, etwas weniger als ein Viertel der Befragten, und dann noch der exklusive Sozialpopulist. Vielleicht kannst du nochmal in Kürze, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich finde es super, dass wir jetzt tatsächlich so detailliert über die Gruppen gesprochen haben. Aber vielleicht kannst du bei den dreien mal in Kürze erzählen, wie haben die sich herauskristallisiert? Genau, was sind da dann Anknüpfungspunkte oder auch nicht?
Ich kann natürlich als Soziologe, wenn du mich als Soziologe interviewst, gar nichts in Kürze erzählen, sondern mache nur Vorbemerkungen zum eigentlichen Beitrag.
Nein, ich lade natürlich auch alle Leute ein, Thomas, dein Buch, es ist ja Creative Commons, ist ja schön, im Transkript Verlag erschienen, und ihr könnt euch das alle als PDF ja auch runterladen. Ich werde auch ein Exemplar verlosen unter allen Fördermitgliedern, das mache ich ja üblicherweise so, grüner Sozialismus, Fragezeichen, und da lade ich alle ein, reinzulesen, vor allem die Leute, die genau an dieser Schnittstelle Soziales und Klimaschutz eben arbeiten, aus welchem Bereich auch immer sie kommen, aus der Partei Die Linke, aus den Gewerkschaften oder aus der Klimabewegung, die da nach Verknüpfung sucht. Genau, aber du hast jetzt die Challenge mal als Soziologe, der gerne viel erzählt, das runterzubrechen, diese drei.
Bitte fassen Sie sich kurz. Also
genau.
Gut, please. Also erst einmal die enttäuschten Sozialliberalen, da würde ich sagen, okay, das sind Leute, die sind überwiegend Industriebeschäftigte. Zulieferbetriebe, auch Zulieferbetriebe der Autoindustrie, und für die ist soziale Ungleichheit ein großes Thema, aber nicht im Sinne dieser oben-unten Spaltung, sondern das ungerecht, sind viel bescheidenere Ansprüche und haben eigentlich, deshalb habe ich sie enttäuschte Sozialliberale genannt, eigentlich wünschen die sich eine funktionierende Marktwirtschaft, sind interessenbewusst, aber wollen da halt ihren Anteil haben, aber das funktioniert nicht. Deshalb sind sie die ganze Zeit enttäuscht und sind eigentlich auch orientiert an der Art und Weise, finden schon unser liberales buddhisches System ganz gut. Ja. Also sind nicht Leute, die, es sind so eine Deutung aus der Bewusstseinsforschung, ne, die sagen würden, das ist der Staat der anderen und im Prinzip in Richtung Parlamentarismus, Antiparlamentarismus oder so rutschen. Das ist überhaupt nicht so. Sondern die wünschen sich Politik nach den Regeln des Spiels, die ihnen aber nutzt. Und deshalb sind sie aber permanent auch frustriert und enttäuscht, weil die Politiker, die sie seriös finden, sagen wir mal so, und deshalb akzeptabel, sie aber ständig enttäuschen. Ne? Das ist so der Zirkel im Kopf. Und dann kommt dazu, dass es eigentlich so etwas gibt wie eine widersprüchliche Haltung zur Klimapolitik. Ja, also ich habe hier jemanden als Fallbeispiel rausgesucht, der bringt das sehr gut auf den Punkt, den habe ich interviewt. Der hat im Laufe der Zeit dann irgendwann angefangen, von selber ein bisschen über die Grünen zu schimpfen. Ja? Weil die, die machen unverantwortliche Politik, weil die machen die Arbeitsplätze in dem Bereich kaputt. Und dann sagt er, ich habe das jetzt hier mal rausgesucht, dann erzählt er mir darüber, erst einmal bei den Grünen, ne, also die sind nicht maßvoll. Und dann sagt er, also nicht maßvoll jetzt dahingehend, dass, wie gesagt, die Automobilindustrie das Feindbild ist. Und dass das natürlich auch Auswirkungen auf uns hat, auf meinen Arbeitsplatz zum Beispiel. Oder auf alle Autohersteller und die Zulieferer. So, und dann sagt er, ja, muss man schon machen, Klimaschutz, aber, ne? Dann habe ich den weiterinterviewt am anderen Tag, lustigerweise, der hat da darüber schlafen können. ist ein Zufall, kann ich jetzt nicht erklären, ich soll mich ja kurz fassen. Auf jeden Fall haben wir am anderen Tag das Interview weitergeführt und hatte Zeit, darüber nachzudenken, was er da eigentlich erzählt hat. Das haben ja Leute sehr, sehr selten. Ja? Ich interviewe die Leute nicht zweimal. Und dann sagt er, ich soll das Mikro nochmal anmachen, und er hat nachgedacht und so. Und dann sagt er, ich sehe das mit dem Klimawandel, muss man ganz ehrlich sagen, ich schlafe schlecht. Wir haben Hunde, mein Vater war Jäger, ist so eine ländliche Region, wo der Laden steht. Mein Vater war Jäger und ich bin, seit ich Kind war, dauernd in der Natur. Und ich sehe das Waldsterben bei uns, das macht mich wirklich fertig. Das macht mich richtig, richtig fertig, weil ich halt weiß, früher so bestimmte Waldwege, die ich mit meinen Hunden gehe, das waren früher immer so hohe Fichten und kein Sonnenstrahl. Ja, das ist alles weg, Fläche, da ist kein Wald mehr, das treibt mich genauso um. Das lässt mich auch nicht kalt, das setzt mir zu. So. Mhm. Und beides ist wahr. Na, also einerseits diese große, große Angst vor der Arbeitslosigkeit. Der Typ ist Mitte, Ende 50. Der hat sich hochgearbeitet. Ja, also der hat einen Hauptschulabschluss, der hat zu was gebracht. Und wenn er aus dem Bereich rausgeht, ja, wo soll der hingehen? Das treibt ihn um und diese große Angst, Verlustangst, Angst vor der Unsicherheit. Und ich würde sagen, ja gut, das ist auch typisch für dieses Deutungsmuster und diese Sozialliberalen, und das musst du natürlich politisch aufgreifen. Und ich sag jetzt mal so ein bisschen spitz, ich weiß nicht, ob du unsere Wahlplakate zur Europawahl wahrgenommen hast.
Ja.
Da ist, glaube ich, ein Eisbär auf so einem Plakat, ne? Das ist das Klimading.
Wie ist immer der Slogan, irgendwas mit Klimaschutz und nicht Konzernschutz? Also so im
ja, so eingängig ist er. So eingängig ist das Slogan. Also das ist nicht besonders gut gemacht. Ja, und solche Leute sprichst du natürlich mit sowas nicht an. Und die musst du aber ansprechen, weil sie sind nicht verloren. So, und das ist unendlich kompliziert.
Also quasi eher in die Richtung Jobgarantie.
Wobei ich glaube, das Problem liegt tiefer. Ne? Also es ist ja so, dass die wirklich, es gibt ja einen Eindruck, ne? Ich habe das ja erzählt, diese Regeln des Spiels und gleichzeitig enttäuscht sein. Und natürlich ist es so, dass die Leute Ansprüche haben und aber auch mitkriegen, die Mainstream-Politik, die sie eigentlich nicht gut finden, also die sie eigentlich gut finden, weil Regeln des Spiels, die liefert ja nicht. Und warum sollen die jetzt eigentlich Zutrauen in Politik haben? Ja, das ist ein Riesenumbau und du sagst denen ja, jetzt vertrau aber mal drauf, dass du nicht auf der Strecke bleibst. Wenn die mitgekriegt haben in den letzten 20, 30 Jahren, ist nicht viel in ihre Richtung gelaufen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Deutungsmuster. Das ist ein riesen politisches Problem. Und ich glaube, das liegt drunter. Und beides musst du ansprechen. Diese Ohnmachtsgefühle und Enttäuschungsgefühle, die politischen. Und eben konkrete Reformvorschläge, die ja die Unsicherheitsgefühle aufgreifen. Jobgarantie gehört dazu. Ja. Aber du musst ja auch erläutern, dass du es wirklich durchsetzen kannst. Und das ist ja auch etwas, was Leute nicht glauben. So. Und da liegt eigentlich, da liegt die Krux. Mhm. Und die, also ich mach's nochmal kurz, die Sozialkonservativen sind sehr ähnlich zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ich habe die leistungsorientierte Sozialkonservative genannt und die unterscheiden sich von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, in zwei Punkten. Nämlich einmal, die sind enorm leistungsorientiert und verlangen das auch von anderen Kollegen. Daraus ergibt sich eine gewisse Abneigung gegenüber Menschen, die sich als faul vorstellen, sowohl in der Belegschaft als auch, und das ist wichtig, gegenüber Erwerbslosen. Also da gibt es auch so moderate Gewaltfantasien, dass man die nicht nur aktivieren soll wie in der strafenden Arbeitsmarktpolitik, sondern auch Arbeitszwang und solche Fantasien. Und das Zweite, das Zweite, was damit so ein bisschen verbunden ist, mit dem Konservatismus gemeint ist, die sind sehr viel bescheidener noch an ihren Ansprüchen. Die sind auch gemeinsinnorientiert oder gemeinschaftsorientiert, aber verlangen gar nicht so viel. Ne? Also die sind schon bescheiden in ihren Ansprüchen. Ansonsten ähneln die den anderen, die ich gerade beschrieben habe, schon sehr. Und der exklusive Sozialpopulist ist eigentlich ein sehr interessanter Fall. Den habe ich, das wollte ich vorher, als du das so eingeleitet hast, schon sagen, den habe ich mit reingenommen in die Untersuchung, weil ich in meiner Dissertation vor 10 Jahren oder etwas mehr als 10 Jahren, da bin ich im Handel unterwegs gewesen, ja, in einem ähnlichen Bereich. Und da waren das die zwei größten Deutungsmuster. Ja, oder da gab es sozialpopulistische Deutungsmuster und einer war exklusiver Sozialpopulismus. Und da dreht sich das Denken im Prinzip um die Oben-Unten-Spaltung im Politischen, ne, die politischen Eliten und das einfache Volk, ja, das irgendwie abgehängt ist. Und ich steige da mal mit einem Zitat ein, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist zu verstehen und es sich auch sehr stark unterscheidet von den Gemeinwohldemokraten. Ich habe ganz klar das Gefühl, dass das im Endeffekt zwei Hemisphären sind. Also die Politik an sich, die wie die Denker und Lenker über diesem Land schweben. Und dann kommt ganz viel Luft dazwischen und dann kommen eigentlich die Menschen, um die es ja geht in diesem Land. Dass man das Gefühl hat, da oben sitzt eine Schaltzentrale, die schaltet mal so vor sich hin, guckt auf ihre Bildschirme und sagt, ach ja, heute drücken wir mal den Knopf, heute drücken wir den, mal gucken, was da passiert. Und darum dreht sich ganz viel bei ihm und auch in meiner Dissertation bei den Kolleginnen damals. Und zwar verbunden mit der Wahrnehmung von Missachtung im Betrieb. Also der Kollege hier, der gehört so zu Kategorie einfallsreich. Also denkt viel darüber nach, wie im Betrieb was besser gemacht werden kann. Auch mit der Erwartung, dass das, wenn er was per Verbesserungsvorschläge macht, dass das entlohnt wird. Aber das Management geht überhaupt nicht drauf ein. Ne? Und er merkt die ganze Zeit, er ist eigentlich nur eine ganz kleine Nummer da. Und das geht aber zusammen mit der Wahrnehmung, dass er auch eine ganz kleine Nummer ist im Politischen. So. Hm. Klima spricht er selber nicht an, sondern nur auf Nachfrage. Da aber sehr interessant, und das habe ich auch in den alten Interviews, da spielte Klima gar keine Rolle. Ne? 2011 habe ich die geführt. Einfach eine andere Zeit. Aber Bezüge auf Bewegungen, die ihnen eigentlich gar nicht so nah sind, weil sie gar nicht so radikal denken, spielten damals auch eine Rolle. Und hier spielt Fridays for Future dann die Rolle, dass er sich sozusagen mit denen identifizieren kann, weil die abgewertet werden von den Politikern. Ne? Also die werden nicht ernst genommen wie er. So. Und es ist eigentlich ein Beispiel für Leute, die auch von der herrschenden Politik, von der abgehobenen herrschenden Politik nicht ernst genommen werden, nicht, obwohl die ja eigentlich was Gutes wollen. Jetzt kann man sagen, das ist ein sehr schwaches Band, ja, das man spannen könnte hin zu einer sozialökologischen Frage. Aber es ist ein Band, ja, es ist ein Band, weil der nicht antiökologisch denkt, so überhaupt nicht. Es gibt überhaupt nichts in dem Interview, was dagegen spricht, dass er sich ansprechen ließe. Hm. Außer eben, dass er Angst hat vor Verlusten, weil er hat auch nicht viel. Ne? Und das ist sehr ähnlich zu den anderen schwankenden Gruppen. Und exklusiv, weil bei dem, ganz anders als bei dem Nationalisten, ja, die Abgrenzung gegen zu viel Migration und fehlender Integration eine deutliche Rolle spielt, aber nicht so zentral. Ja, so. Und Anknüpfungspunkte findest du, aber dann eben auch die Probleme für eine Linke, die eben nicht migrationsfeindlich ist. Hm.
Ja, super spannend, was du da alles erzählst.
Das war jetzt drei Deutungsmuster, das war deutlich schneller, musst du sagen.
Thomas, du hast es auch super hinbekommen.
Super, super.
Du kriegst da eins mit Sternchen ins Hausaufgabenheft. Wir sind auch schon krass über der Zeit, aber es ist einfach, ja, es ist einfach spannend und ich hoffe, du bringst jetzt auch noch ja, so vielleicht 15 Minuten mit.
Ja, ich kenne mich ja. Ich habe mir mehr als eine Stunde
Zeit. Ja, sehr, sehr gut. Das ist gut, wenn du dich so gut kennst jetzt. Ich würde gerne jetzt mal den Bogen schlagen eben auf, was ergibt sich eigentlich aus diesen Archetypen jetzt, wenn wir drüber nachdenken, irgendwie, wie lassen sich Bündnisse schmieden für eben eine sozialökologische Klassenpolitik? Mhm. Denn mir, ehrlich gesagt, klingelt jetzt schon ein bisschen der Kopf und ich glaube, alle Leute, die uns jetzt hier zugehört haben, den klingelt vielleicht auch schon ein bisschen der Kopf. Deswegen, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht sagen, was sind so die zentralen Learnings, die du jetzt aus den Interviews mitgenommen hast, wenn es eben darum geht, ja, eine ökosozialistische Politik voranzubringen, Bündnisse zu schmieden. Denn jetzt auf den ersten Blick könnte man auch sagen, ich sehe da ganz schön schwarz. Also als Kern des Projektes irgendwie diese GemeinwohldemokratInnen und dann sagst du es, glaube ich, selbst, blickst du mehr so auf die Klimasozialen als Teil von den ökologisch zuerst Bewegten, die halt den Aspekt Soziales und Klima vor allem auch zusammenbringen. Das sind so 30% deiner GesprächspartnerInnen. Ne? Mhm. Also nicht so viel. Und dann, wenn wir auf so eine ganz zentrale Industrie schauen, wie die Automobilindustrie, da vor allem mehr SkeptikerInnen, würde ich sagen. Also Leute, wo es schwieriger ist, irgendwie an bestimmte Deutungsmuster oder Gefühle anzuschließen mit konkreten Politikvorschlägen. Also da könnte man auch erstmal sagen, fuck, also Illusionen sollten wir auch nicht haben. Deswegen sag vielleicht mal, welche Illusionen sollten wir uns nicht machen? Wo gibt es vielleicht auch Zuversicht? Und was sind, hatte ich eingangs schon gesagt, aus deiner Sicht die zentralen Learnings, die Leute, die jetzt auf die eine oder andere Art eben gewerkschaftlich aktiv, parteipolitisch aktiv oder in Bewegungen aktiv sind und dieses Thema mit voranbringen wollen. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Learnings, die wir uns eher hinter die Ohren schreiben könnten?
Die zentralen Learnings? Also welche Illusion? Also vielleicht nochmal zu den Industriearbeitern. Ich glaube, dass Das kann ich jetzt mit der Art von Daten gar nicht nachweisen, was ich jetzt sage, aber es gibt ja quantitative Umfragen dazu, zu Einstellungen, zu Klima, die auch so ein bisschen auf Berufsklassen runtergehen. Und es gibt so ein Berufsklassenmodell, da gibt es dann die Produktionsarbeiter, zu denen gehören aber auch Handwerker, da sind eigentlich gar nicht nur die Industriebeschäftigten mit drin. Und da kann man schon sagen, das ist eher eine umkämpfte Klasse oder Berufsklasse. Ne? Also da gibt es schon die Potenziale für sozialökologische Politik und es gibt eben dieses stärker polarisiert, auch das Gegengewicht darin stärker. Das gilt, noch ausgeprägter gilt das für Migration übrigens. Mhm. Das heißt, ich mag diese Sicht auf die Industriearbeiterschaft gar nicht so sehr, weil die Industriearbeiterschaft sehr heterogen ist. Es sind auch sehr viele junge, sehr hochgebildete Leute drin, ne? die da arbeiten. Und Leute wie diese Gemeinwohldemokraten findest du da eben auch. So, also du, so, das wollte ich nochmal vorwegstellen. Welche Illusionen sollte man vermeiden? Also erstmal bin ich ja ganz positiv gestimmt, weil ich finde, dass man ja linke Politik nicht so denken kann, dass wirklich linke Politik, die ist ja immer transformatorisch im Sinne von die stellt das Herrschende in Frage. So, und Hegemonie oder das Herrschende funktioniert nur, weil es eine Hegemonie von Ideen gibt und die in der Lebenswelt verankert sind. So, und deshalb denken Leute ja erst einmal nicht transformatorisch, so wie Sozialistinnen sich das vorstellen, sondern du musst danach suchen, was eigentlich im Alltagsbewusstsein drinsteckt, wo du da anknüpfen kannst. Und dafür finde ich jetzt eigentlich mit Sozialen, wenn ich jetzt nochmal auf den Eversberg zurückgehe, der sagt zum Beispiel, 32% der Menschen sind für sozialökologische Politik offen. Und dann sagt er noch von so einem prekären Milieu, da gibt's auch nochmal 7%, die sind offen. So, jetzt nehme ich mal diese Zahlen, ja, dann sage ich mal, okay, sagen wir mal, 33-40% der Leute kannst du da eigentlich ansprechen, dann würde ich sagen, das ist viel. Auch wenn die Zahlen, also das Ergebnis der Ampelpolitik ist, dass die Front der Neinsager gerade gewachsen ist. Aber ich glaube erst einmal, das Potenzial ist gar nicht schlecht. So, und dann würde ich sagen, eine Illusion ist es, das würde ich jetzt vor allen Dingen auf meine Partei beziehen, da will ich nicht über andere linke Organisationen sprechen, aber dass es reichen würde, die Themen Klima und Soziales einfach nur zu besetzen und das dann auch nochmal radikaler zu machen als SPD und Grüne. Ich glaube, das gibt's doch relativ verbreitet als Idee. Und das, glaube ich, ist nicht ausreichend. Mhm. Es gibt ja viele wie mich, auch in der Linken, die dann sagen, ja gut, wir müssen halt eine kapitalismuskritischere, antikapitalistischere Klimapolitik machen. Und da muss die soziale Frage eine Riesenrolle spielen. Und das ist, also das teile ich an sich, aber ich glaube, die Baustellen sind, wie schafft man überhaupt Vertrauen? Also wie kommt man mit Leuten wie den Gemeinwohldemokraten, aber so enttäuschten Sozialliberalen, den exklusiven Sozialpopulisten, wie kommt man mit denen ins Gespräch? Und warum sollen die glauben, dass sie dir glauben sollen? Also warum? So, also Vertrauensaufbau ist, glaube ich, eine Riesenrolle. Mhm. Etwas, was auch eine Riesenrolle spielt, ist, du brauchst die Vision. Ja, also du brauchst eine klare Vision, wo es hingehen soll. Aber du musst auch deutlich machen, dass es machbar ist. Und das ist etwas, was wir als Linke, glaube ich, noch besser machen können. Also die Machbarkeit deutlich zu machen. Es wird in der Linken oft dann so diskutiert, ja, dann bist du ja so ein Reformist, du willst ja nur das Kleine. Und ich denke immer, nee, ich muss das Kleine, im Kleinen muss ich zeigen, dass sich Sachen verändern lassen, damit die Leute Hoffnung schöpfen. Ja, so, das ist, glaube ich, etwas. Mhm. Ja, und wir brauchen eine Antwort auf diese Vertrauensverlust-Sache, ne? Mit der herrschenden Politik, wo Resignation mit drin steckt. Das fehlt, glaube ich, in der linken Politik sehr deutlich. Und da gibt es, glaube ich, auch nochmal ein Gefälle zwischen Ost und West. Also ich würde mal sagen, in Ostdeutschland gibt es aufgrund der Geschichte der kapitalistischen Landnahme, des Eindringens von Kapital da in den letzten 30 Jahren ja einfach noch größere Veränderungsmüdigkeit und eine größere Distanz zur herrschenden Politik. So. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aufgreifen müssen. So. Und deshalb würde ich sagen, das wäre eine Illusion zu glauben, Thema besetzen, zuspitzen und so weiter. Mhm. Was ich aber auch glaube, was eine Illusion ist, ist, dass wir die Leute überlisten können. Ich weiß nicht, ob dir das vertraut ist, aber ich kenne natürlich auch die Leute, die sagen, ja, wir machen jetzt nur noch Sozialpolitik und dann können wir auch Klimapolitik später machen. Aber wir müssen die Leute jetzt erstmal gewinnen, indem wir nur noch, weiß ich nicht, wie die KPÖ Wohnen, Wohnen, Wohnen machen. Sondern sowas glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, du musst schon die Wahrheit sagen über die Krise und was passiert, weil sich ansonsten kein fortschrittliches Bewusstsein herausbilden kann. Und das ist ein, daraus ergibt sich, glaube ich, aus beidem, was ich jetzt gerade gesagt habe, eigentlich das weite Feld, in dem man die Politik entwickeln muss. So, ja, und mich beschäftigt das wirklich, ne? Also das mit der Resignation über die herrschende Politik, das fällt einem ja auf die Füße und muss aber übersetzt werden in die eigene Politik. Also wenn du, und das stimmt ja, ich mache ja auch Haustürgespräche, habe ich erzählt, ne? Also jetzt auf der politischen Ebene, nicht wissenschaftlich. Und dann stehst du vor Leuten und die sagen dir, ja, warum soll ich denn jetzt eigentlich glauben, wenn ich dir die Stimme gebe? Bist ein netter Kerl, also hier als Direktkandidat, bist ein netter Kerl, scheint mir auch alles plausibel zu machen. Warum verändert sich denn was, wenn ich was mache? Mhm. Oder mit wem willst du das denn zusammen machen? Und dann bist du ja irgendwie auch hin und her gerissen. Du stehst an der Haustür und dann so, also weißt du, eigentlich kannst du nur was verändern, wenn du eine Regierung bildest. Und dann kannst du sagen, ja, SPD und Grüne. Und dann sagt er, dann sagen die Leute, ja, aber die haben doch ja auch nichts anders gemacht und der Scholz und so weiter. Und es stimmt. So. Und was ist die Antwort darauf? Ich hab die gar nicht so Dinge. Aber das sind so für mich die Takeaways, über die ich eher nachdenke. Also das, und ich sag gar nicht so sehr, ich habe die fertigen Antworten. Wer meinen Namen googelt, wird auch herausfinden, dass ich relativ viele Vorschläge so für politische Strategie der Linken entwickelt habe, aber eben ausgehend eher von diesen Baustellen. So, ich habe nicht fertige Antworten darauf. Deshalb kann ich auch nicht so sagen, was sind die Lerndinge, die ich jetzt so mitnehme. Für mich sind das eher Herausforderungen für die Zukunft.
Ja. Nee, wäre ja auch vermessen.
Ach, an Vermessenheit fehlt es auch in der Linken nicht. Das ist so ist nicht.
Ja, aber es ist gut, dass du nicht so vermessen bist, zu sagen, okay, du hast das Patentrezept. Aber ich glaube, deine Studie und deine Gedanken, die geben Anlass, genau da weiter zu diskutieren. Du hast gesagt, Thomas, dass du als Linksparteiler vor allem jetzt mal auf deine Partei und die muss ich auch auf eine gute Art erneuern, sonst gibt's sie bald nicht mehr. Ne? Mhm. Aber dein Blick auf Gewerkschaften hätte mich doch noch interessiert. Bei den Gewerkschaften, da hast du eingangs schon gesagt, da muss schon mehr passieren, irgendwie noch mit Blick auf so ein ökologisches Bewusstsein. Mhm. Deswegen hätte mich noch mal interessiert, wie du so auf so die ganze Frage Erneuerung der Gewerkschaften, wie du darauf blickst, auch auf potenzielle linke Organisierung innerhalb von Gewerkschaften. Genau.
Ich habe vor 8 Jahren mein Buch veröffentlicht über die Erneuerung der Gewerkschaften. Da ging es aber um Organizing und solche Geschichten. Und eine Unterscheidung, die ich da einführe, ist, dass man unterscheiden muss natürlich zwischen dem, was die Funktionäre und der hauptamtlichen Apparat diskutiert, der ja nicht homogen ist, wo es linke, rechte, unterschiedliche Strömungen drin gibt und natürlich das, was Gewerkschaft als Bewegung ist in den Betrieben, also wo eine gewerkschaftliche Basis überhaupt existiert. Also jetzt mal vereinfacht gesagt, die Leute, mit denen ich da gerade geredet habe. Und dann ist es natürlich so, dass ich schon finde, dass es eine Papierlage gibt. Da bin ich eigentlich der Meinung, sagen wir mal bei IG Metall, Verdi und so weiter, wäre ich ja eigentlich der Meinung, sofort allen anderen Parteien vorzuschlagen, die sich auch positiv auf die DGB-Gewerkschaften beziehen, zu sagen, diese Papierlage, die machen wir zu einer Grundlage einer gemeinsamen Mobilisierung von Grünen, SPD und allen, die die DGB-Gewerkschaften gut finden, ihre ökologischen Ziele und ihre sozialen Ziele. Weil ein Kampf um die nicht besonders radikalen Ziele der Gewerkschaften würde das Land hier auf den Kopf stellen, wenn man das machen würde. Macht man natürlich nicht. Ich will nur sagen, die Papierlage finde ich gar nicht so das Problem, sondern das Problem bei der gewerkschaftlichen Politik ist ja, dass du das in eine Praxis übersetzen musst, wo das Kapital einfach führt. Ja, und Belegschaften hast, die nichts verlieren wollen. Und daraus ergibt sich, glaube ich, das, was du die ökologische Modernisierungslinie genannt hast. Ja. So, und jetzt will ich ja ganz ehrlich sein, ich stecke nicht in der Haut von einem Bevollmächtigten der IG Metall, ich stecke nicht in der Haut von einem Betriebsrat bei einer Butze mit, weiß ich nicht, 5000 Leuten und muss darüber mitentscheiden, wie die Politik laufen soll. Aber ich weiß natürlich, dass sehr viel über Beschäftigungssicherheit und Zukunft läuft. Und da gibt es einen konservativen Ansatz, der heißt, wir machen keine ökologische Modernisierungspolitik, weil das kostet uns Arbeitsplätze und es gibt diejenigen, die sagen, wir machen eine ökologische Modernisierungspolitik, müssen darin aber wettbewerbsfähig sein. Das sind meines Erachtens die Mehrheiten. Und da kannst du sagen, aus einer ökosozialistischen Perspektive ist es total schwierig. Das ist jetzt das, was ich beobachte. Das ist jetzt, weiß ich, ist für mich auch eine Frage, wie man damit politisch umgeht, weil ich weiß natürlich auch, dass es Leute gibt, die wollen mehr. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht ja regelmäßig auch Konferenzen in diesem Feld. Da sind dann die Leute, die sind fortschrittlicher. So, und das sehe ich natürlich auch, aber es ist eine Minderheit, würde ich sagen, in den Gewerkschaften. Und unsere Aufgabe müsste sicherlich sein, diesen Raum zu erweitern. Und das hat aber dann ja mehrere Ebenen. Das sind die hauptamtlichen Funktionäre, das sind die ehrenamtlichen Funktionäre und das ist vor allen Dingen der Betrieb, wo du um die Köpfe und Herzen ringen musst. Und was soll ich da erzählen? Ich sitze in meinem Büro, ich habe ja auch eine Betriebsgruppe, aber ich ringe nicht um die Herzen der Kollegen im Rohbau bei VW. Ja, das mache ich nicht. Und ich habe diese Arbeit nicht zu leisten. Und ich habe auch nicht die Einblicke in die Widersprüche, die man da aushalten kann. Mhm. Wenn du darüber was wissen möchtest, dann kannst du meine Kollegin Rhonda Koch einladen. Die ist Assistentin jetzt beim Betriebsrat bei VW Kassel. Und die hat sicherlich nochmal super spannende Einblicke, die ich nicht habe. Und die auch an diesen Themen Klima und Klasse dran ist.
Ja. Na, danke für den Hinweis, werde ich vielleicht machen. Aber ich wollte nur nochmal tatsächlich deinen realistischen Blick da auch auf Kräfteverhältnisse, weil mir scheint es doch irgendwie so eine ökosozialistische Politik, so sehr das irgendwie eine Linkspartei als Vision und so weiter formulieren kann, das muss halt auch irgendwie dann durch Beschäftigte und durch eine Erneuerung der Gewerkschaft, durch eine Politisierung da vorangetrieben werden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und die DGB, die hat ja einen Vergesellschaftungsparagrafen in der Satzung. So. Also genau. Das Potenzial ist da für Wirtschaftsdemokratie und Klimaschutz. Und
die Papierlage ist nicht das...
Genau, es muss halt gehoben werden. So.
Ja. Genau, die Papierlage ist nicht das Problem. Die Beschlusslage ist nie das Problem, sondern die Umsetzung ist das Problem. Wie gesagt, das sage ich in aller Zurückhaltung, weil ich Wissenschaftler bin und das nicht machen muss. Also das sage ich auch, weil ich natürlich den Unterschied kenne jetzt aus der Linken, ne, zwischen denen, die keine Funktionen haben und mir als einem Kreisvorsitzenden, der all das mal umsetzen soll, was Leute sich wünschen und das mit begrenzter Zeit und so weiter und so fort. Und so ist es bei den Gewerkschaftern auch. Ich wollte nur eine Sache bei der Gewerkschaftsgeschichte genauso wie bei den anderen Diskussionen über die Strategie von Ökosozialistinnen sagen. Ich persönlich glaube halt, dass es da, wo wir leben, nicht so sein wird, dass wir Mehrheiten gewinnen werden bis zu einem Punkt, wo es vielleicht schon zu spät ist. Ja? Weil ich glaube, dass sich das Bewusstsein verändert in dem Maße, wie die materielle Wirklichkeit dazu drängt. Und das heißt, dass du hier auch die Sachen erleben musst, dass es sehr unangenehm ist und nicht einfach nur etwas ist, was möglicherweise passiert. Das ist eine bedrängende Perspektive. Ich habe einen interessanten Strategietext dazu gelesen vor ein paar Monaten. Da hat der Kollege geschrieben, im Prinzip ist er natürlich Ökosozialist. Er sieht aber nur die Möglichkeiten, die Perspektive eines linken Green New Deals, ne, so weit wie möglich jetzt zu pushen, weil das noch anknüpfungsfähig ist und sich für andere Dinge möglicherweise erst in der Zukunft Räume öffnen. Und die Barbarei, und da sind wir wieder am Anfang, ist auch möglich. Also die komplette Abschottung, die Unterdrückung von Auseinandersetzungen in der Gesellschaft durch autoritäre Politik. Also eine andere Art von Faschisierung, als wir sie gerade diskutieren. Nämlich die Unterdrückung von emanzipatorischen Bewegungen. All das ist auch, ne, die offene Zukunft. Und auch darauf muss man sich in diesen Auseinandersetzungen einstellen. Mit dieser optimistischen Perspektive beenden wir das Gespräch.
Nee, realistische Perspektive des Kopfes und den Optimismus haben wir im Herzen, ne?
Ja.
So sagt man das doch so schön.
So sagt man das so schön.
Nee, auch in der Katastrophe bleibt es umso wichtiger, zu intervenieren, zu kämpfen. Thomas, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier besucht hast. Danke dir.
Ja, total gerne.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war der Soziologe und Politiker Thomas Goes. Wenn ihr euch für ihn als Person oder seine Studie Grüner Sozialismus interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.